Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Gleich und für diese Folge habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Heute bekommt ihr gleich zwei Hosts. Bei mir ist Chris Kuhls, dessen Podcast What's Next? Events im Wandel ich seit Jahren begeistert verfolge. Willkommen, lieber Chris.
Hallo, hallo.
Mal habe ich dir eifersüchtig zugehört, weil du mal wieder einen ganz tollen Gast hattest. Meist aber war ich sehr freudig darüber, dass wir offensichtlich mit gleichen Haltungen unterwegs sind und immer wieder sehr inspiriert von euren Gesprächen. Du bringst dabei deine Lernreisen als Eventregisseur ein, der für Großunternehmen und an großen Veranstaltungen arbeitet. Und du kannst dabei auch auf Erfahrungen bei TV-Shows wie zum Beispiel Wetten, dass zurückgreifen. Chris, laut deinem Podcast-Claim bist du
auf der Suche nach den Prinzipien der Wirkung für Momente, die haften bleiben und Erlebnisse, die Wandel bewirken.
Das lässt Chris nämlich normalerweise seine Gäste sagen und heute habe ich ihm das mal sagen lassen. Chris, lass uns das mal Punkt für Punkt durchdeklinieren. Erstmal die Erlebnisse. Die sind ja bei einer Veranstaltung etwas eigentlich Persönliches. Ich erlebe etwas und du erlebst möglicherweise was ganz anderes. Ich höre von einem Keynote-Speaker dieses, du jenes. Gibt es vor diesem Hintergrund überhaupt eine Möglichkeit, Erlebnisse zu schaffen, zu erschaffen?
Spannende Frage und ich glaube, da muss man direkt facettenreich einsteigen, weil ich glaube, es kann nie eine Garantie geben, man kann sie aber immer ermöglichen. Ne? Also es geht immer, glaube ich, darum, einen Raum zu öffnen, etwas verfügbar zu machen, das auf jemanden wirken kann. Wir wollen ja immer magische Momente, irgendwas, was verzaubert, was irgendwie ganz besonders berührend ist. So. Aber ob das gelingt, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, also zwischen den Ohren, den Neuronen, die sich da irgendwie zusammensetzen im Erleben. Das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Ich weiß ja auch gar nicht, in welcher Situation der sich eigentlich befindet. Ja, das heißt, ich kann immer ein Angebot schaffen, aber ob der gerade überhaupt aufmerksam ist, ob der vielleicht abgelenkt ist, weil sein Kind im Krankenhaus liegt oder irgendwie Scheidung oder. Ich habe da gar keinen Einfluss drüber. Das heißt, man muss einfach ein Angebot schaffen und ob das dann gelingt und ein besonderer Moment wird, let's see.
Wie kann das Angebot aussehen, dass es zumindest ermöglicht, dass jemand ein berührendes Erlebnis hat?
Ich komme jetzt als Regisseur aus der Inszenierung und ich glaube, dass das immer die Hülle darbietet, also die äußere Hülle, ne? Aber das Erlebnis, wie wir es gerade eher festgestellt haben, passiert innen. Und wenn ich jetzt so ins Handwerk gucke, dann sind das verschiedene Dimensionen, die man, glaube ich, nutzen kann. Also ich kann dramaturgisch für eine gewisse Reihenfolge sorgen. Ich kann räumlich schauen, ne? Wie verzauber ich diesen Raum durch Technik, durch Licht, durch Atmosphäre. Und natürlich kann ich auch gucken, emotional, wie packe ich jemanden. Also ich glaube, auf diesen Spielebenen kann ich dafür sorgen, dass es vielleicht gelingt.
Chris, in deinem Claim kommt zweimal das Wort Wirkung vor. Welche Wirkung meinst du genau?
Auch das hat wieder verschiedenste Dimensionen, sagen wir mal so ganz pragmatisch. Ich mag immer manchmal so Wortspiele oder die tiefere Bedeutung von Wörtern. Und wenn wir das einfach mal in ein Verb ändern und sagen, ich möchte etwas bewirken, ich möchte, dass irgendwas sich verändert, dann sind wir schon auf der Spur. Ne? Also ich möchte, dass die Leute irgendwie anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Und das kann auch wieder auf verschiedensten Dimensionen stattfinden. Also in der Wissensgesellschaft geht es ja ganz oft um das Denken, ne? Aber es gibt ja auch, und das finde ich sträflichst vernachlässigt, die körperliche Ebene, dass wir etwas fühlen. Und im besten Fall kommt das Denken mit dem Fühlen zusammen und ergibt sich dann sogar in einer Aktion, in einem Handeln. Also dass ich tatsächlich vielleicht sogar irgendwas anders danach anders tue, weil ich irgendwas verstanden und erlebt und gefühlt habe. So, also bestenfalls kommen alle drei Dimensionen zusammen. Und deshalb nur kleiner Schlenker zu einem anderen Gast, dem Martin Schleske, Geigenbauer, großartiger Mensch. Der hat das mal so schön gesagt. Also er hat ja immer in seinem Atelier, also Star-Violinisten, der ist so ein bisschen, ich glaube, man kann sagen, der heutige Stradivari. Also er ist wirklich auf absolut höchstem Weltniveau. Und die Frage ja immer, oder die Beobachtung war, dass die Künstler auf der Bühne stehen und mit dem Klang der Geige Menschen beeindrucken wollen. So, und auf der anderen Seite sitzt dann vielleicht der Direktor und der Professor und die wollen auch alle ganz von diesem Klang beeindruckt werden. Das spielt sich aber auf der Ebene des Egos ab. Und das Ego kannst du beeindrucken. Aber wir alle spüren, die Seele in uns, die möchte berührt werden. Und das ist eine völlige andere Haltung. Also ich kann zwar jemanden beeindrucken, verzaubern mit dem, was ich da auf die Bühne bringe, mit der Virtuosität, mit den langjährigen Üben und so weiter, aber ich kann trotzdem verpassen, jemanden innerlich zu berühren. Und ich glaube, das ist das, wo es mir auch um die Wirkung eigentlich geht.
Ich bin dir für diese Unterscheidung Ego und Seele oder Selbst, bin ich dir sehr dankbar, weil sie relevant ist, weil das wirklich unterschiedliche auch Wahrnehmungsebenen, Resonanzebenen sind, macht aber die Messung von Wirkung noch komplizierter. Wie kriegst du heraus, dass das, was du da mit viel Grips und mit viel Professionalität, mit viel auch Einfühlungsvermögen kreiert hast, dass es tatsächlich, sagen wir mal, nicht nur beeindruckt, sondern berührt?
Also die Frage der Messung, aber die würde ich noch kurz ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, was halt auch neben diesem Denken, Fühlen und Handeln als Dreiklang gilt, ist auch nochmal eine andere Ebene, wo ich wirklich erstmal so landkartenmäßig mich orientieren muss mit dem Kunden oder mit jedem Event und Erlebnis. Was soll das eigentlich bezwecken, ja? Und da könnte ich jetzt auch nochmal drei Ebenen aufmachen, nämlich die der individuellen, also sprich jeder Teilnehmer selbst für sich. Wo steht der? Wie geht der potenziell verändert raus? Möchte er inspiriert werden? Möchte er berührt werden? Soll er motiviert werden? Also da gibt's verschiedenste Dimensionen.
Das Wozu, das Why sozusagen.
Genau, auf der individuellen Ebene, dann aber auch auf der organisationalen Ebene, also die Organisation, was will die, also Führungskräftetagung zum Beispiel, ne? Wo möchten die hin, welche Ziele haben sie, geht es um eine Kulturentwicklung, geht es um Lernen oder einen Transfer von Wissen innerhalb der Abteilung, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und die vielleicht dritte, die jetzt nicht zwingend immer im Corporate Event, aber so im Public Event, also für jedermann zugängliche oder für uns als Gesellschaft relevante, ist diese gesellschaftliche Dimension. Das heißt, die Haltung zu Themen wie, sagen wir mal jetzt hier unsere Demokratie, war jetzt ganz große Thema, oder Diversität oder Naturschutz, weiß ich, dass das dir sehr am Herzen liegt, ja. Also auch da gibt es ja verschiedene Ebenen, die durchaus auch eine Rolle spielen können. Und da muss man erstmal gucken, in welche Richtung geht das eigentlich, weil es ist nicht schlimmer, als mit einer Schrotflinte auf nichts zu schießen. Du musst schon ein bisschen gucken, wo willst du eigentlich hin? Und ich würde mal mit Blick auf die Wirkungsmessung mal vorwegnehmen, also steile These, aber vielleicht ist es gar nicht immer so sehr das genaue Messen, sondern nur die innere Klarheit dessen, wohin ich überhaupt ziele.
Ich hatte in meinem Podcast mal den Soziologen Hartmut Rosa mit seinem Konzept der
Resonanz. Großartiges Gespräch, jeder muss es hören, wer es noch nicht getan hat. Wirklich, super.
Ich habe ihn nicht bestochen für diesen Sidekick. Und Hartmut Rosa sagte so halb scherzhaft zu dem Thema Messung, also hat etwas berührt, ist Resonanz entstanden, dass man das mit dem leuchtenden Augenindex feststellen könnte. Das heißt, man schaut den Teilnehmenden, wenn wir jetzt nur auf diese individuelle Ebene geht, in die Augen und man sieht, dass sie so mit so einem Strahlen, mit so einem Leuchten rauskommen. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich und deswegen hat er das auch halb scherzhaft gemacht. Aber ich bin als Gestalter oder als Moderator immer wirklich sehr zufrieden, wenn ich die Gesichter vergleiche, wie die Menschen reinkommen, manchmal noch so ein bisschen verschlossen, so ein bisschen ängstlich, was wird das hier? Und die gehen mit diesem Leuchten in den Augen hinaus. Also ist das für dich auch etwas, für dich persönlich, eine Art Belohnung und Messung?
Unbedingt. Und ich glaube, man hat immer sofort auch ein Gefühl, boah, das ist jetzt gerade, hier ist alles, das ist im Flow, das ist zusammengekommen, das ist Momentum. Man spürt es ja im Raum, man spürt es auf der Bühne, man spürt es im Publikum und man spürt es beim Rausgehen. Genau das, ob die Menschen irgendwie verzaubert sind oder nicht. Jetzt kann man natürlich irgendwie als harter Chief Marketing Officer irgendwie auch sagen, ja, schön, bringt mir aber nichts, ich brauche Zahlen. Grundsätzlich, also ja, es ist ja nach wie vor so, dass es selten genau gemessen wird. Also auf Messen vielleicht eher mal, dass du mit Tracking-Elementen guckst, wo Leute stehen bleiben, wie die Verweildauer ist. Dasselbe kennen wir auch aus normalen Shops, dass Leute über Beacons quasi getrackt werden, wo gehen sie hin, wo bleiben sie stehen, wie lange bleiben sie und so weiter und so fort, ne? Aber also grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube, der Fokus war bisher immer mehr noch auf Reichweite und am Ende eine Budgettreue, dass man irgendwie im Rahmen bleibt. Am Ende aber doch so eine Blackbox, so Hauptsache irgendwie, es trägt sich und es war jetzt nicht komplett vergeudet, aber so ein bisschen diese 50%, welche davon jetzt wirken oder nicht, weiß man nicht, Hauptsache man investiert. Aber ich glaube, es geht immer mehr dahin und das ist vielleicht so ein bisschen der Trend, dass Leute verstehen wollen, wie ihre Events Haltung und Kultur verändern können. Und da merke ich schon, da resoniert was auch in den Verantwortungsentscheidungsträgern. Und da gibt es schon so ein paar Möglichkeiten. Beispielsweise die Stefanie Müller, mit der hatte ich in meiner Folge 56 von Fineo, die ja sich mehr so im Non-Profit-Bereich auch positioniert haben, gesprochen. Und die haben die sogenannte Wirkungstreppe. Und die fand ich ziemlich clever. Die geht über 7 Stufen. Keine Angst, ich nehme sie jetzt nicht vor. Aber das geht so ein Stück weit von Basisreichweite über einen Wissenstransfer bis zum Handeln. Und da gibt es schon auch so eine gewisse Abstufung. Und spannend fand ich auch mit Matthias Sondermann von SAP, der so ein Excellence Center, ich glaube, den hattest du auch, ne?
Den habe ich bei dir geklaut. Den okay. hatte ich auch. Und die machen ja wirklich da systematisch Messungen, also über Feedbackbögen, so wie bist du reingekommen, was hast du gelernt, wie bist du rausgekommen?
Genau das. Und interessant war aber dann seine Pointe, nämlich am Ende sind die Zahlen auch nur Rohmaterial. Die Frage, und das ist das Entscheidende, ist ja die Interpretation dieser Zahlen für Wirkung. Also was heißt das? Was sagt mir das als Team? Was mache ich damit? Und das, finde ich, ist auch nochmal so interessant in Zeiten von KI. Du hast mega viele Daten, aber du musst sie halt wissen zu nutzen. Und das ist die entscheidende Komponente, die eine potenzielle Veränderung bringt, ne? Und ich hätte noch 3 andere Punkte, aber du setzt schon gerade an.
Machbar. Das ist schon spannend.
Genau, Hans Rück, Professor, der hat da ein ganzes System und Tool aus der Forschung heraus für die Praxis entwickelt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend zu entdecken. Also in Richtung von Event Controlling. Und ich glaube, was er damit schlägt, ist so die Brücke zwischen Emotion und Nachweisbarkeit. Also da gibt's ganz klare, ja, Mechanismen. Ein Learning war dieses, auch super simpel, aber diese Nullmessung, dass du vor dem Event einfach mal abfragst, wo die Leute stehen und dann danach. Und in diesem 0-1-Modus kannst du halt irgendwie vorher, nachher einfach die Veränderung auch direkt ableiten. Und es reicht dann ja auch aus statistisch, dass du ja, musst ja nicht 100 Leute befragen, es reicht ja ein kleinerer Teil, der mit der Wahrscheinlichkeit nachweisbar dann auch für die große Masse gilt. Und vielleicht auch nochmal auf einer eher so ein bisschen Zeitgeistebene, also man merkt so, ich versuche dann immer aus verschiedensten Richtungen irgendwie auf das Thema zu gucken, weil nicht immer der eine die absolute Wahrheit hat. Und besonders spannend finde ich, mit Menschen außerhalb der Branche zu sprechen. In dem Fall war es Christine Fratz, Zeitgeistforscherin. Und die sagt, Wirkung hängt am Zeitgeist. Und wir kamen dann drauf, weil ich immer wieder so ein paar Fragen gestellt habe, wo sie mich selbst überführt hat. Und seitdem geht es nicht mehr aus meinem Kopf und Arbeiten und Leben raus. Ich glaube, so auch durch kindheitliche Prägung und so weiter, dass ich so ein bisschen im dualistischen dieses Entweder-Oder-Prinzip verhangen war. Und sie sagt, das, was wir überall sehen, ist eben nicht mehr Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Und ich finde, das befreit so massiv, Dinge auch nebeneinander stehen zu lassen und die Gleichzeitigkeit der Möglichkeiten zu antizipieren. Also das war für mich wirklich ein kompletter Gamechanger, ne?
Und hat mit Messung von Wirkung was zu tun, dieses sowohl als auch?
Naja, das ist eben nicht nur vielleicht die Anzahl der quantitative, wie viele Leute waren da und daraus kann ich dann ableiten, okay, das war jetzt erfolgreich oder nicht, sondern ich einerseits quantitativ gucke, aber vor allem eben qualitativ und emotional, auf welcher Ebene sind die Leute denn überhaupt berührt gewesen, weil nur, dass es voll war, sagt noch lange nicht, dass es irgendwie eine Tiefe hatte, die am Ende zu der Veränderung geführt hat, weil das ist ja das eigentlich Entscheidende, glaube ich, ne?
Und dann hattest du noch einen dritten, oder?
Genau, und zwar in Richtung von narrative Räume. Und das war eigentlich, also ich bin jetzt gerade mein 25-jähriges Jubiläum in diesem Kosmos, sagen wir mal, Zirkus könnte man auch sagen, gefeiert. Und eigentlich war ich immer schon umgeben von den Räumen. Ob jetzt bei Fernsehshows, wo es ja ganz bewusst gestaltet wird, die Szene, aber auch bei Events, ist es ja meistens irgendwie in irgendeinem Innenraum, der irgendwie gestaltet wird durch hell-dunkel, durch Farben, durch Akustik, durch Sensorik, durch verschiedenste Elemente, ja. Und mir ist es eigentlich wie von den Schuppen von den Augen gefallen, dass die Frage, wie ein Raum gestaltet ist, dass der ja immer einen Einfluss auf mich hat. Also egal in welchen Raum ich reingehe, es hat immer eine Wirkung auf mich.
Der Lateiner sagt ja auch Genius Loci, also der Geist eines Ortes, der natürlich sehr stark wirkt. Was aber, ich finde es toll, dass du das reinbringst, was bei vielen total übersehen wird, dass man sagt, der Raum ist nur irgendeine Hülle und es ist nur entscheidend, was drin passiert. Aber der Raum ist ein total unterschätzter Akteur, deswegen.
Voll, und wenn man das sogar jetzt noch in der Ebene weiterträgt, also Wirkung entsteht eben durch Raumgestaltung, aber eben auch Szenografie und Narrative. Und ja, irgendwie ist es eigentlich so gefühlt ein No-Brainer, aber wenn man, und das ist, glaube ich, so das Spannende, umso mehr man sich beschäftigt mit Themen, umso mehr man arbeitet und konzeptioniert und umsetzt, umso mehr stelle ich fest, wie wenig ich eigentlich weiß und wie wesentlich manche Dinge wie Räume, man nimmt es so normal hin, aber eben die Frage der Nuancen, wie ich das gestalte, hat einen riesen Einfluss darauf, wie ich erlebe und wohin ich geführt werde. Und das macht ja die Magie und die Kunst aus.
Ich habe in meinem Podcast in den letzten Gesprächen immer mal wieder Expertinnen und Experten gefragt. Das sind oft welche auch von außerhalb, so wie bei dir, die dann auf diese Branche und auf das Thema Veranstaltungen gucken, aber auch welche mitten in der Branche. Ich habe gefragt, nicht wissenschaftlich, aber was ist euer Eindruck, wie viel Prozent von Großveranstaltungen werden immer noch nach 0815 organisiert, sprich Frontalunterricht und Reihenbestuhlung und damit auch mit relativ geringer Wirkung. Was ist da deine Schätzung, ohne dass ich dich da festnageln will?
Man muss ja sicherlich differenzieren, also welche Form von Event, welcher Kontext, also ich sag mal eine Produktvorstellung oder eine Fashion-Show ist völlig anders als eine Führungskräftekonferenz. Ne? Das heißt, es ergibt sich aus dem Format heraus schon, dass das sehr unterschiedlich ist. Aber ich würde auch sagen, es ist so vielleicht 75% sind am Ende noch klassisch frontal und mit der Saalbestuhlung, da steht der Chef, der sagt und alle Lemminge im Publikum, ja, tschakka, genau, so machen wir es. Vielleicht ein kleiner Seitenschlenker zum Thema der Heldenreise. Da gibt es ja zwei ganz signifikante Figuren, nämlich den Held der Geschichte und es gibt den sogenannten Mentor. Und ich glaube, an diesem Rollenverständnis ist ganz viel dran zu verstehen, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, bin ich jetzt der Chef und damit der Held meines Unternehmens und alle Mitarbeitenden sollen mich dafür feiern? Oder begreife ich vielleicht den Perspektivwechsel, ich bin eher der Mentor, der meinen 1000 Helden, die hier im Publikum sitzen, aber meine Leute jeden Tag das Geschäft hier nach vorne bringen, also am Ende sogar eine Art von umgekehrte Pyramide und dann ist es eine ganz andere Haltung, die auch zu einem ganz anderen Ergebnis führt. Aber ja, ich glaube, 3/4 ist noch ganz klassisch aufgezogen und an manchen Stellen ist es vielleicht nachvollziehbar aufgrund der Firmenkultur, weil es so ist. Aber ich glaube, in größeren Kontext der heutigen Zeit spüren wir alle, das greift zu kurz. Und vielleicht, um den Blick aber auch ein bisschen positiv zu richten, das andere Viertel, was da vielleicht schon anders unterwegs ist. Ich glaube, also einer der Trends sind sicherlich auch diese Festivalisierungen, dass halt Formate nicht nur die klassische Business-Konferenz sind, sondern vielmehr so festivalmäßig aufgezogen werden. Das heißt, die Elemente sind ja, es gibt nicht nur die eine Bühne, alle sitzen da, sondern es gibt 3, 4, 5 parallelen Bühnen, die vielleicht kleiner sind, aber wo mehr Leute auch auf der Bühne stehen, man selber vielleicht auch partizipieren, beitragen kann und ich quasi schon fast gar nicht weiß, wo ich, also die Überforderung der Angebote, aber letztlich damit auch Experimentierfelder bieten, wo man interaktiver in Formate gehen kann, genau.
Erst als ich das Wort Festivalisierung von dir hörte, dachte ich, ja, das ist dann vielleicht was mehr Oberfläche. Aber ich glaube, was in der Tiefe dahinter stehen kann, ist nicht die ganze Zeit im Riesenplenum zu sein, sondern das Publikum oder die Gäste in kleineren Gruppen, die mehr Begegnung und Interaktion ermöglichen, aufteilen. Es bedeutet mehr Freude, weil immer noch so Glaubenssätze existieren wie Arbeit muss bitter sein und so ein Konferenztag oder eine Tagung, das ist Arbeit, also muss es auch ein bisschen quälen. Es bedeutet, dass die Emotion eingeladen wird. Also das sind eigentlich, ich glaube, da sind wir uns einig, so in der Haltung kann das sehr tiefe Wirkungen haben, wenn man das so auffasst. Es muss ja nicht jede Veranstaltung so sein. Aber ich würde gerne auch noch mal eine Nachfrage stellen. Wie erklärst du dir denn, dass 75% so konventionell gestaltet sind? Also so eine Sache ist sicherlich die Routine, eine Sache ist die Unternehmenskultur, die sagt, das machen wir immer so. Gibt es noch andere Gründe, die du so auch in Kundinnengesprächen wahrgenommen hast, warum sie dann doch wieder zu dem Alten greifen?
Also auf jeden Fall genau die drei Aspekte, ne? Gewohnheit, so, das haben wir schon immer so gemacht. Es ist ja auch leicht, irgendwie Dinge, die man so kennt, weil denen vertraut man. Und ich meine, in Konzernen wissen wir alle, die Leute haben Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor Verantwortung übernehmen. So, man weiß nicht, ob das dann wirklich funktioniert. Das kann auch nach hinten losgehen. Dann ist mein Kopf der rollt und so. Das ist also die Gewohnheit, eine gewisse Bequemlichkeit, weil es vielleicht dann auch manchmal einfacher so geht, ja. Und am Ende ist es, würde ich sagen, der fehlende Mut. Alles, was irgendwie auf Next Level führt, kostet was. Und vielleicht finanziell, vor allem aber eben einer gewissen Überzeugung und Mut, in die Bresche zu gehen, auch eine Spannung auszuhalten, vielleicht auch zu experimentieren, festzustellen, ah, es war es noch nicht ganz genau, aber wir spüren, da ist was. Und ich fürchte, in unserer Gesellschaft oder in unserer Struktur von großen Unternehmen herrscht einfach noch eben dieses doch sehr klassische hierarchiegetriebene Bild, was das nicht zulässt.
Und dazu hatte ich was ganz Spannendes gehört, dass mir jemand gesagt hat, es ist häufig so in großen Unternehmen, dass es junge Frauen sind, die in der Hierarchie weit unten stehen, die dann beauftragt werden, das Event zu organisieren und die sich wegen ihrer hierarchischen Rolle auch gar nicht trauen zu sagen, hey Leute, lass uns mal wirklich was anderes machen, sondern sich orientieren an dem, wie es im letzten Jahr gewesen ist. Also was ganz Praktisches so, was natürlich mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Werden diese jungen Frauen ermutigt, ein Risiko einzugehen, zu experimentieren, was Neues zu lernen? Oder gibt es eine Unternehmenskultur, machst du einen Fehler und raus bist du?
Ja, und gleichzeitig irgendwie ist ja das vielleicht auch der Segen dieser sehr wilden Generation, die danach wächst, die an vielen Stellen, ich kann es nicht anders sagen, auch extremst anstrengend und man könnte sogar vielleicht an mancher Stelle sagen, unverschämt in ihrer Erwartung ist so. Aber was ich damit ausdrücken will, ist einfach auch an vielen Stellen radikal anders und es einfach nicht in Kauf nehmen, das so weiterzuführen, wie es gemacht wurde. Und das wiederum macht mir dann doch auch Hoffnung, dass da manchmal was irgendwie von unten kommt, wo eben nicht klassisch fortgeführt wird, sondern ein bisschen Randale im positiven Sinne stattfindet.
Chris, du hast ja auch schon inszeniert als Eventregisseur, bevor du diese Podcast-Staffel dieses Jahr gemacht hast zum Thema Inszenierung. Aber was waren für dich so ein paar richtig neue und auch vielleicht praktisch umsetzbare Erkenntnisse aus den Gesprächen in diesem Jahr, in diesem Jahresthema Inszenierung?
Inszenierung, wie wir gerade festgestellt haben, ist immer ein Resonanzraum, den wir gestalten müssen. Das Erlebnis passiert in mir selbst, ne? Und wichtig, glaube ich, bei allem ist, ohne Emotionen ist eigentlich alles nichts. Also ich glaube, es braucht, wir Menschen ticken so, wir brauchen das. Und
also nichts von wegen immer schön sachlich bleiben.
Ja, und man kann da direkt vielleicht auch die große Fallhöhe reinbringen, Manipulation, also ne, wenn das jetzt emotional wird, dann irgendwie schwierig. Dabei finde ich irgendwie auch so ein Augenöffner, das kommt ja aus dem Lateinischen, manipulare, also mit der Hand in die Hand nehmen. Und wenn ich das als solches, also wortwörtlich begreife, ich nehme etwas in die Hand, um es zu gestalten, dann will ich das doch eigentlich gegenüber meinem Gast wirklich gerne tun, das in die Hand zu nehmen und eben nicht einfach nur irgendwie da einen dreckigen Lappen im Hintergrund hängen lassen und irgendwie keinen Spot drauf richten. Ich möchte es doch schön und erlebbar machen, oder? Wichtig ist ja immer dieses Zielbild, ne? Was will ich bewirken? Und was ich dann oft mache, ist das aber mit der Emotion zu kombinieren, einfach mal zu gucken, wie möchte ich denn, dass die Leute an jeder Stelle, an jedem Touchpoint sich fühlen? Also was könnte denn auch eine Emotion sein? Selbst wenn die dann am Ende gar nicht von dem Akteur auf der Bühne so rübergebracht wird, aber ich versuche dem mal so eine Richtung zu geben, um das ein bisschen einzuordnen. Wie fühlt sich das eigentlich alles an? Und ja, und jetzt schauen wir mal vielleicht, was waren so Sachen, die verschiedene Leute gesagt haben. Ich erinnere mich an Christopher Bauder, Lichtkünstler aus Berlin, großartige Ausstellung, auch ein festes Museum, Dark Matters in Berlin, also kann ich jedem empfehlen, mal reinzugehen, also da auch mal durch die Räume zu gehen, was macht denn der Raum mit mir, was macht die Installation mit mir, ganz großartig. Und er sagte, glaubwürdige Inszenierungen brauchen immer die eigene Erfahrung mit seiner eigenen Emotion. Also man kann natürlich immer nur ausdrücken, was man selbst kennt. Und da, denke ich, ist ganz viel Wahres dran.
Also von innen nach außen inszenieren.
Unbedingt. Und das unterscheidet vielleicht jetzt auch nochmal Künstler zu Produzenten im Sinne von Handwerkern. Also ich glaube, da gibt es nochmal eine Unterscheidung. Ein Künstler fühlt ganz tief irgendeinen Schmerz oder was und bringt es dann in seiner Kunstform raus. Soweit muss man vielleicht jetzt nicht zwingen gehen. Und trotzdem finde ich das Bild richtig, weil erst wenn du das wirklich selber spürst und fühlst, kannst du auch Wege finden, angemessen das für den Kontext dann erlebbar zu machen. Ne?
Das wäre dann auf der Ebene Event Design, Event Regie. Mhm. Also dass diejenigen, die das wirklich den Ablauf, die Inhalte, die Formate planen, wirklich diese Empathie haben, diese Selbstempathie und das Selbstgefühl haben, damit sie sich in die Teilnehmenden, in die Gäste hineinversetzen können, ja?
Ganz genau. Und ich meine, wenn man es jetzt nochmal kurz auch auf den Kosmos-Event übersetzt, dann gibt es ja verschiedenste Leute, die da mitwirken, ob jetzt die Sprecher auf der Bühne, die Organisatoren, aber selbst da gibt es ja dann einen Unterschied. Also es gibt ganz viel ja, also ich sage jetzt mal 90% sind Logistiker im Event und 10% sind die Inhaltsmenschen. Und ohne das jetzt gegeneinander auszuspielen, beides hat seinen Part und ist wichtig. Ohne das eine oder andere funktioniert beides nicht. Aber ich denke genau, dieses auf der emotionalen Ebene sich zu verbinden und zu verstärken, hilft uns Menschen, das zu spüren. Und über das Spüren kann ich es erleben und dann auch irgendwie verinnerlichen. Ne? Also deshalb, die Ebene ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Dann habe ich mit dem German Ad-Man Friedrich Lichtenstein, man kennt ihn aus der ein oder anderen Werbung.
Diese Werbefigur Friedrich Lichtenstein, ja genau.
Genau, und er, interessant ist ja, er kommt ja, also DDR aufgewachsen, hat Schauspiel studiert, hat Regie gemacht, viel für Handpuppentheater, also der kommt auch voll vom Fach. Also es ist nicht nur diese Figur, sondern da steckt ganz viel Ebene dahinter. Und so simpel, wie es klingt, aber so relevant ist es, man inszeniert mit Menschen für Menschen.
Was ist die Tiefe bei dieser Erkenntnis mit Menschen für Menschen?
Es ist immer, und da steckt dahinter, Teamarbeit. Also ich bin immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Ich kann noch so eine Vision haben, wenn der Lichtkollege nicht versteht, was ich will oder ich ihm nicht sagen, formulieren kann, welcher Farbe ich das haben will, dann wird es garantiert vor die Wand fahren. Ja? Also es ist immer das auf der Ebene hinter der Bühne, auf der Bühne bis zum Publikum, ne? Also es ist immer diese menschliche Komponente und es braucht halt vor allem ja eine Hingabe und Liebe für das, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Und das spürt wiederum auf der anderen Seite das Publikum, ob das drinsteckt oder nicht. Das sind so fast wie Wellen, die sich von der Intercom, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Team, wir haben ja so eine Kommunikationsebene, mit der wir über Kopfhörer dann kommunizieren und ich glaube, diese Schwingungen, auch wie ich gerade drauf bin, wie ich das meine, kommt beim Team an und das wiederum übersetzt sich über den Äther auf die Bühne und verstärkt sich durch die Elemente auf der Bühne zum Publikum. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen Blabla, aber ich glaube, da steckt irgendwas Metaphysisches drin.
Nee, das glaube ich schon, dass es wie so einen Kern gibt, der ausstrahlt in den nächsten Ring, in den nächsten Ring. Und wenn da von innen nichts kommt, also vom Kern derjenigen, die dran arbeiten, die dran glauben, die das kuratiert haben, dann strahlt auch nichts nach außen. Meine Frage wäre, bevor du zu der nächsten Inspiration kommst, wie siehst du dich denn selber? Bist du mehr so ein Ausführender oder siehst du dich auch wirklich mehr als Gestalter?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das hängt immer auch ganz stark davon ab, wie die Konstellation in dem Projekt halt ist. Ne? Weil manchmal ist es so, dass jemand anders das Konzept macht und ich dann nur umsetze. So war es gerade zu Beginn am Anfang so. Ne? Und da habe ich irgendwann festgestellt, es ist schwierig, weil ich mit mehr Erfahrung siehst du auch und weißt du, was funktioniert oder nicht. Und dementsprechend war die natürliche Konsequenz für mich, früher einzusteigen und das Konzept eigentlich mitzuentwickeln, damit ich das steuern kann, was dann am Ende auch umgesetzt wird. Und jetzt mittlerweile bin ich noch einen Schritt davor, dass ich sage, man muss eigentlich in der Beratung einsteigen. Was möchtest du eigentlich, lieber Kunde? Thema Wirkung. Was willst du bewirken? Und wenn das klar ist, dann können wir überlegen, ob das Format überhaupt das Richtige ist, ob man vielleicht nicht ein anderes Format nehmen sollte, um das eigentlich herbeizuführen. Ne?
Und das ist mir genauso gegangen. Ich bin ja als Journalist dann Moderator geworden, eben meistens auf der Bühne, und habe dann den gleichen Weg eingeschlagen, dass ich gemerkt habe, ich soll hier als Moderator ein Design, ein Format exekutieren, hinter dem ich gar nicht stehe, und bin dann auch früher eingestiegen, wirklich in die Beratung von so einem Event, so dass ich dann auch gesagt habe, ich möchte auch das mitgestalten, was ich später dann wirklich auch mit Herzblut umsetzen kann.
Wobei ich trotzdem auch für mich total umarme, dass es also eben nicht dieses Entweder-Oder, sondern sowohl als auch wieder. Ich bin natürlich sowohl gestaltender, also ob jetzt in der Konzeption oder vor Ort, ich begreife mich da als kreativer, als so, aber gleichzeitig bin ich auch rein umsetzender oder in dem Falle jetzt vielleicht Mittler zwischen Technik, zwischen der Organisation, Akteuren, Menschen. Also es ist immer irgendwie ein Stück weit auch beides. So. Das macht den Reiz aus.
Was hat dich noch überrascht im Jahresthema, so in deinen Gesprächen, in deiner Lernreise?
Ja, also ganz spannend war auch die Szenografin Katharina Lottner. Sie sagt oft, also die Szenografin, so kommt aus der Richtung, und oft reicht das Minimale Gemeinsame. Also zum Beispiel, wenn man zwei gesummte Töne nimmt und miteinander Menschen ins gemeinsame Schwingen bringt, kann das schon den Unterschied machen.
Einfachheit?
Ja, also einfach geniale Dinge sind genial einfach. ich muss nur erstmal drauf kommen. Und das ist genau die Kompetenz, die man über Jahre halt entwickelt und sich Gedanken macht. Und das ist, wie ich eingangs sagte, meine Suche nach den Prinzipien der Wirkung, um das zu erreichen. Was ist es denn? Und das kann in jedem Kontext immer wieder anders sein, weil die Weltlage gerade anders ist, weil die Firmenlage gerade anders ist, weil die Stimmungslage eine andere ist, weil die Erwartungen gerade eine andere sind, weil vielleicht Leute gerade entlassen wurden. Und man muss das alles antizipieren und dann diese Klaviatur so spielen. Und am Ende, wie wir es festgestellt haben am Anfang, weiß ich nicht, ob es gelingt. Aber ich muss alles tun und darf nichts unterlassen. Aber ob es dann magisch wird, obliegt dann dem Betrachter, ne?
Dazu auch nochmal Hartmut Rosa hier in meinem Podcast, wo er gesagt hat, auch zum Thema Inszenierung, Überwältigung bedeutet nicht Resonanz. Wenn die Menschen überwältigt sind, also von einer wahnsinnigen Show und hier noch 3000 Lampen und da noch ein Star oder so, dann bedeutet das nicht, dass die Resonanz zunimmt, sondern dass es oft diese einfachen Dinge sind, die dann aber punktgenau wie so eine Akupunkturnadel treffen und dann sagt man, das war schlicht und ergreifend.
Ja, schöne Redewendung. Und so ist es. Also ich glaube, wir Menschen ticken so. Wir möchten sehen und gesehen werden. Also jeder Mensch möchte gesehen werden. Und wenn ich das irgendwie hinbekomme, durch eine kleine Geste am Anfang, ist vielleicht schon viel mehr damit erreicht, als eben die große Show, die wir auf der Bühne abziehen. Ne?
So. Gesehen werden, gehört werden und wohlwollend aufgenommen werden. Mein Beitrag, und wenn es das Summen ist hier gewollt. Also ich darf hier sein und ich darf hier was beitragen. Und wenn es das Summen ist.
Und wer irgendwann mal die Chance hat, auf ein Konzert von Jacob Collier zu gehen, der wird genau wissen, also dass diese Erfahrung miteinander ist einfach, also Gänsehaut pur und einfach pures Menschsein. Also ich glaube, und jeder möchte Teil von sowas sein. Das ist einfach, auch wenn ich gar nicht singen kann, ich kann da Teil von einem Größeren werden. Das ist auch vielleicht so ein Element, dass ich Zugehörigkeit, also diese Grundbedürfnisse, die da sind, ne?
Ich habe mir ja vor kurzem ein Video von ihm angeschaut, wie er ein Riesenpublikum zum Singen bringt. Also das ist das, was du gerade meinst, wer den Jacob Collier noch nicht kennt. Aber noch ein weiterer Erkenntnis?
Ja, vielleicht zwei Aspekte, die sind jetzt natürlich jetzt nicht zwingend neu für mich, also weil man sich ja dann beschäftigt mit eben Dramaturgie aus dem griechischen Theater, Heldenreise, all diese Elemente, aber eine Klarheit, wir hatten es ja eben schon in der Sache, aber verbunden auch mit einem roten Faden, helfen natürlich immer, also ein gewisses Leitmotiv. Also auch da, ich bin ja auch Lehrender an der einen oder anderen Uni und diese Big Idea, von der George Lewis, so eine US-Werbeikone, spricht, die Sachen klar, verständlich, anziehend, motivierend bis hin zu einer Handlung. Also ich will dann auch was machen, weil ich es verstehe. So beispielsweise irgendwie amerikanischer Wahlkampf, du wirst dich erinnern, von Barack Obama, der Claim war:
Yes, we can.
Zack, ne? Und diese drei Wörter. In dieser Klarheit, in dieser Einfachheit, ein Motiv, was für die Zielgruppe, die er erreichen wollte, sowas von motivierend war, was ihm dann auch den Wahlsieg beschert hat. Ein paar Jahre später war es dann Trump mit
Make America Great Again.
Wir können es schon nicht mehr hören und die Eindimensionalität dessen ist einfach sehr hart, aber auch das ist Realität. Also letztlich will ich nur sagen, so ein Leitmotiv, was sich durchzieht und damit auch Orientierung gibt. Ich weiß genau, was gemeint ist. Und in dieser Einfachheit, beispielsweise gegenüber noch Hillary Clinton,
weiß ich nicht.
Sie hatte mehrere, aber keiner, der verfangen hat. Und das ist genau, ne, man kann das so, glaube ich, ganz gut wahrnehmen.
Was bedeutet das für eine Veranstaltung? Da muss es ja nicht unbedingt einen Claim geben, aber gibt es vielleicht einen Claim für diejenigen, die die Veranstaltung gestalten, dass sie ganz genau wissen, was ist der Sinn und der Zweck und das vielleicht auch in einem kurzen Satz formulieren können? Nachfrage?
Ja, ich glaube, das hilft schon. Also der Lackmustest ist ja dann irgendwie, wenn wir es nicht als große Wirkungsmessung machen, einfach das Frühstücksgespräch am nächsten Tag mit dem Partner, Partnerin, so, wie war es denn? Ja, war gut, okay. Und ist noch was hängen geblieben? So, und das ist die Frage. Also gibt es quasi einen Halbsatz, am besten Fall wirklich 5 bis 7 Wörter, nicht mehr, der die Klarheit dessen, was ich eigentlich will, auf den Punkt bringt und im besten Fall halt auch ein bisschen penetriert wird und aufgeladen wird, auch kreativ, also nicht nur als Verbalität, so, das ist es, sondern dass ich die Dimension dessen facettenreich, also durch Kunst, Kreativität, durch vielleicht selber auch darüber nachdenken, das begreifen, also in die Hand nehmen und also ne, auf verschiedenen Dimensionen durchleben, damit ich es verinnerlichen kann. Und bestenfalls auch da, wie eingangs gesagt, immer diese drei Dimensionen. Ich habe es kognitiv verstanden, ich habe es gefühlt auf der Ebene und es motiviert mich zu einem Handeln. Ich glaube, wenn dieser Dreiklang umgesetzt wird, dann hat so ein Event viel bewirkt.
Mir fällt da dieser Satz ein, ich weiß nicht, ob ich ihn zusammenkriege, von Konfuzius, der gesagt hat, sage es mir und ich kann es hören, zeige es mir und ich verstehe es besser, lass es mich selber machen und ich beherrsche es. So ungefähr. Also auch dieses gemeinsame Tun, dieses Begreifen, habe ich immer wieder als sehr, sehr wirkungsvoll erlebt. Also sowohl für das Thema, was ich gleich auch noch ansprechen möchte, nämlich Begegnung, als auch wirklich für dieses Verstehen, etwas zu lernen und sich zu verändern.
Und als vielleicht mögliche Überleitung zu dem Thema, vielleicht noch abschließend Helene Waldmann, Choreografin, großartig, was sie gemacht hat. Also muss man sich ihr Werk mal angucken. Also sie war die erste, die mit Frauen im Iran Theater auf die Bühne gebracht hat, wo man ja eigentlich gar nicht quasi sein Gesicht zeigen kann oder Haare und so weiter und so fort. Und was sie gemacht haben, sehr clever, sie haben einfach kleine Zelte um die Frauen gebaut und in den Zelten quasi auf der Bühne getanzt, ja. Mega. Also es war dann so ein kleiner Slot von irgendwie ein paar Monaten, wo es erlaubt war, wo die Sittenwacht es halt nicht moniert hat, so. Wir waren einfach überrascht davon irgendwie und irgendwann wurde es dann doch verboten. Aber was sie halt sagte in dem Gespräch oder was hängen geblieben war, ist, dass man natürlich immer gucken muss, dass die Mittel zum Thema passen, angemessen sind. Also in ihrem Kontext ist es ja vor allem Tanz, aber auch Sprache, Video. Sie kann ja mit verschiedenen Mitteln inszenieren und natürlich nicht alles auf einmal, sondern angemessen gezielt, aber eben oft ist es die Einfachheit, diese Pointierung, die Klarheit, die dann wiederum das besonders zusammensetzt. Ne?
Ein anderes Wort wäre vielleicht Stimmigkeit. Mhm. Also, dass es stimmig ist zwischen eben diesem Wozu. Und da möchte ich dich nochmal fragen, also du hast da auch mehrfach darauf hingewiesen, auf diesen berühmten TED-Talk von Simon Sinek, dieser Unternehmensberater, Autor, der ganz oft gehört worden ist, dieser TED-Talk, wo er gesagt hat, start with the why. Also fangt an mit dem Warum und Wozu. Erlebst du das auch, dass es oft die KundInnen dann ankommen und sagen, ich weiß schon, wir wollen das da und da machen, das soll 2 Tage dauern, wir haben auch schon eine tolle Moderatorin und der hat die Keynote. Und dass man dann nachfragt, aber wozu macht ihr eigentlich diese Veranstaltung? Und dass dann erstmal kommt, ja, dann, das ist, machen wir jedes Jahr, das ist Führungskräftetagung. Ja, aber wozu macht ihr? Ja, die sollen sich auch gut vernetzen. Ja, aber wozu sollen die sich vernetzen? Und dass man dann, wenn man wirklich penetrant nachfragt, vielleicht auf den Pudelskern kommt, dass vielleicht gerade auch im Unternehmen es ist ein bisschen kracht und es geht darum, wirklich auch was zu heilen oder was es auch immer sein mag. Aber dass es so eine starke Weigerung gibt, diese Mühe, etwas abstrakter nachzudenken, was sind denn eigentlich was ist der Sinn, die Sinnhaftigkeit dessen, was wir da beabsichtigen?
Unbedingt, weil es halt 90% Logistiker sind, die sind direkt im Operativen und sagen direkt, alles klar, ist wieder soweit, alles klar, machen wir wieder so, zack, zack, zack. Es gibt ja auch Struktur, Orientierung, Klarheit, so kriegen wir es hin, läuft, funktioniert. Aber eben genau dieses Innehalten, und ich glaube, man kann da auch nochmal die Ebenen aufmachen im Unternehmen. Man hat die Leute, also man hat oft dann eine Agentur, die hilft und unterstützt oder Dienstleister, die das umsetzen. Aber auf Unternehmensseite hast du eben dieses Projekt-Orga-Team, die dafür verantwortlich sind, das nächste Event umzusetzen in 3 Monaten. Und das ist genau deren Horizont. Es geht einfach genau das To-Do abzuarbeiten. Ja. Währenddessen der CEO, der guckt ja viel strategischer über, ich sag mal, 5 bis 7 Jahre. Der möchte irgendwo in dieser Zeit irgendwo hin mit seinem Unternehmen.
Aber mit dem spricht man nicht als Eventregisseur.
Richtig.
Oder Eventdesigner.
Selten bis gar nicht. So, selbst die auf der internen Seite reden ja auch nicht jeden Tag mit dem. Und deshalb braucht es genau dazwischen jemanden, ich nenne ihn jetzt mal den Eventdesigner, Eventgestaltende, wie auch immer, der genau diesen Gap quasi füllt, der einerseits versteht, was das strategische Ziel ist, aber auch, was die Bedürfnisse für die reine Umsetzung sind und dazwischen aber vermittelt und eben genau diese Frage des Wozus stellt, und das ist ja nur in anderen Worten das, was wir bei der Zieldefinition, bei der Wirkung vorhin auch schon hatten. Ich glaube, diese Frage, was soll das Ganze, kann halt selten jemand so richtig klar beantworten, weil es auch durchaus schwerfällt, wonach messe ich das denn, dies und das und jenes. Und deshalb dieser Umstand, anders zu fragen, was soll denn nachher anders sein als vorher. Weil das ist manchmal dann einfacher und greifbarer. Ja, da kriegt man so eine Indiz, Aber ein Tool, was mir da sehr geholfen hat und was ich auch wärmstens empfehlen kann für genau das, ist die sogenannte Event Canvas Methodik, die aus dem Business Canvas Modell das für Events übersetzt hat und in einem Workshop man das runterbrechen kann, um basierend auf den Bedürfnissen der wichtigsten Stakeholder zu definieren, was ist denn potenziell die Veränderung, die stattfinden soll. Und wenn die klar ist, dann ist es wie so ein Brennglas, durch das wir dann wiederum das Format entsprechend anpassen und verändern können. Und das hilft genau, diese Frage zu beantworten. Und vielleicht auch noch von Sinek, ich meine, es ist dieses 5-mal-why, ne, dass man fragt, warum ist es so und dann, warum ist das so? Also auch 5-mal hinterfragt, um dann rückwirkend quasi eine Narrative aufzubauen, warum man was macht, wenn man zum Kern vorgedrungen ist. Ne?
Nur damit es nicht verloren geht, die, die es nicht kennen, Event Canvas. Canvas wird geschrieben mit C-A-N-V-A-S. Und das ist eine Art wirklich Leinwand, ein strukturiertes, großes Blatt Papier, wo man zu verschiedenen Fragen dann gleichzeitig Input geben kann. Und das Wichtigste ist eben zu schauen, wie die Teilnehmenden reinkommen, was sie in der Mitte, was sie erleben, was ihre Lernreise ist und wie sie dann rauskommen sollen oder wollen. Kleine Überraschungsfrage für dich, Chris. Du weißt von mir, dass ich jetzt gerade ein Buch veröffentlicht habe über sinnstiftende Veranstaltungen. Was würdest du sagen, was ist für dich Sinnstiftung? Und wann sind Veranstaltungen womöglich sinnstiftend?
Das ist natürlich höchst persönlich, weil ne, jeder muss selbst für sich beantworten, wann da wie ein Sinn reinkommt. Aber ich glaube, auch ein Stück weit die Grundthemen dessen, die wir eben so ein bisschen schon auch umkreist haben, dieses, ich möchte gesehen werden. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin Teil davon, und zwar nicht nur als Konsument, sondern als jemand, der was beitragen kann, mit meiner Perspektive, mit meinem Ideenreichtum, wenn die Elemente zusammenkommen, dann glaube ich, bin ich schon, also ich bin, glaube ich, eh leicht anzufixen und fast schon süchtig nach Erfahrungsräumen, um einfach auch zu wachsen und zu lernen. Aber ich glaube, da bin ich schon irgendwie über die Hürde.
Aber das ist, glaube ich, der Punkt, dass Menschen zu Veranstaltungen auch mit Fragen kommen. Und ich kann ja sagen, was meine Definition ist, für mich sind Veranstaltungen dann sinnstiftend, wenn sie Antworten finden. Entweder, weil sie neue Kontakte suchen, dann ist der Kontakt die Antwort, oder weil sie was lernen möchten. Die meisten Events haben was mit Lernen zu tun. So. Oder sind gerade auf so einer Lebensreise, so soll ich mich beruflich verändern, wie geht's mir privat? Also dass es ein Raum ist, man weiß nicht, ob die Fragen beantwortet werden, aber dass es möglich ist, dass die Räume relevant sind für die Lebenssituation der Menschen. Das wäre meine Definition.
Vielleicht setze ich mal bewusst einen Kontrapunkt. Also ich gehe grundsätzlich mit. Ich glaube, dass kognitive und Lernen und eine Antwort finden auf dem Weg, um weiterzukommen, immer super hilfreich ist. Aber weil wir halt so in unserer Gesellschaft so oder vielleicht in unserer Blase so wissensorientiert sind, nehme ich mal den Satz einer befreundeten Agentur, nämlich make people feel. Und ich war kürzlich in London bei der London Experience Week, wo Menschen sich genau darüber Gedanken machen. Und vielleicht dieses einfach sich ganzheitlich bei diesem Event zu spüren, man kann auch mal einen Tanz nehmen, ob das jetzt ein Rave oder Tango ist, egal. Aber dieses vielleicht sogar noch diese Dimension des Körperlichen und Emotionalen, dass ich mich ganzheitlich da richtig fühle und irgendwas über mich entdecke und erkenne, das mag eine kognitive Antwort sein, es kann aber auch einfach ein Gefühl sein, dass das alles umarmt und umgreift. Ich glaube, das ist, finde ich, ganz attraktiv.
Ich widerspreche dir, dass das ein Kontrapunkt ist.
Sowohl als auch.
Das ist ja sowohl, nee, das ist sogar eine Unterstützung, weil wir natürlich oft das Verständnis haben, die Antwort finde ich im Kopf. Das ist aber nicht so. Manchmal findet das Herz, die Intuition die Antwort. Oft findet auch der Körper die Antwort und sagt, irgendwie fühlt sich mein ganzes System in bestimmten Situationen immer mehr unwohl. Ich muss da raus. Ich muss neu. Und insofern, aber da haben wir die gleiche Haltung, dass es diese integrierte Wahrnehmung mental, emotional, körperlich ist, die letztlich dann die Menschen berührt und auch weiterbringt.
Amen.
Ist aber noch nicht Schluss, weil ich möchte dich aber zum Schluss nochmal zu dem anderen Jahresthema fragen. Jetzt gar nicht so mit so vielen Erkenntnissen, wobei ich den Hörerinnen und Hörern mal zwischendurch sagen muss, also wenn du von deinem Podcast berichtest, da hast du auch diese leuchtenden Augen, und wo ich rausschließe, dass dir das auch richtig Spaß macht, diese Lernreise mit Menschen zu sprechen. Ein Jahresthema war Begegnung und ich wollte dich noch gegen Ende unseres Gespräches fragen, warum ist das für dich so ein wichtiger Aspekt? Was verbindest du mit Begegnung?
Ja, ich glaube, das ist also der Leitsatz, der über all dem steht und auch für mich so ein innerer Gradmesser geworden ist, ist von Martin Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und genau da steckt ja alles drin. Also ich meine, er hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, was ich, glaube ich, noch gar nicht in Gänze gelesen habe, stelle ich gerade fest. Ich muss es noch nachholen. Aber ich finde es auf so vielen Ebenen wahr und richtig, weil, also rein gestalterisch, ich ja immer genau diese Momente der Begegnung zwischen Menschen und Ideen, Menschen und Marken oder Menschen und Menschen als solches gestalte. Deshalb bringt es schon mein Wirken eigentlich so auf den Punkt. Aber es ist ja auch eigentlich die Urform von Event, ne? Ohne Begegnung kein Erleben. Und diese Resonanzräume, und das könnte man ja auch nochmal auffächern zwischen dem äußeren Raum, in dem wir reingehen, aber eben auch meinem inneren Raum. Und da was anzustoßen, in Schwingung zu bringen, was resoniert und wo mich irgendwo hinführt, eine Veränderung, so auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft ist, aber letztlich damit ja Fortschritt ermöglicht. So. Also ich glaube, das ist das Hochspannende.
Ich habe jetzt gerade Martin Buber nochmal gelesen und er unterscheidet ja so zwei Verhältnisse zwischen dem Ich und etwas anderem. Er hatte diese Ich-Es-Ebene, wo ich mit einem Objekt dann in Kontakt komme. Und das ist in der Wissenschaft wichtig, dann kann man das Objekt analysieren, man kann es benutzen, wie auch immer. Und dann, und da kommt das rein, was, glaube ich, dich auch so fasziniert, die Ich-Du-Ebene. Also wo ich den anderen als Subjekt wahrnehme. Und er sagt, das ist für unsere Entwicklung, für unser Sein als Mensch, ist diese Ich-Du-Ebene so wichtig, weil dann etwas in diesem Zwischenraum passiert, wo ich den anderen eben nicht objektiviere, nicht benutze, sondern erstmal in seiner Ganzheit, in seiner Menschlichkeit, in seiner Subjektivität als Subjekt wahrnehme. Und dass mein Werden, also das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber all das, was ich aufnehmen kann, was ich lerne, was ich an Inspirationen bekomme, eben genau in diesem Zwischenraum zwischen diesem Ich und dem Du passiert. Also das ist für mich so diese tiefe Ebene, warum Begegnung so wichtig ist und warum ich manchmal traurig bin. Auch das ist ein Wort von Martin Buber, wenn es Vergegnung war, wenn man so irgendwie aneinander vorbeirauscht.
Oder pointiert am Du zum Ich werden, ne?
Am Du zum Ich werden. Also diese ganze menschliche Entwicklung. Hermann van Veen hat dieses Lied gemacht, alles, was ich weiß ich von einem anderen. Also da, ich glaube, wir wissen es im Grunde genommen, aber oft rauschen wir so auch gesprächsmäßig aneinander vorbei, dass wir eigentlich gar nicht wirklich den anderen wahrnehmen, sondern eigentlich nur bespaßen oder mit Monologen überwerfen, statt dem anderen wirklich zuzuhören. Und ich glaube, uns beiden ist eigen, dass wir Räume schaffen möchten, wo die Menschen sowohl was Wesentliches sprechen, als auch sich gegenseitig zuhören, oder?
Voll. Und ich glaube, wenn man es jetzt auch nochmal ein bisschen gesellschaftlich auffächert, dann sehen wir, ne, 50% der Haushalte in Großstädten sind Single-Haushalte. In Großbritannien wird das Ministerium für Loneliness geschaffen, ja. Also da gibt es so viele Aspekte, obwohl wir durch Medien so viel näher vermeintlich sind, dass wir doch eigentlich so distanziert und uns alleine fühlen. Und deshalb, also auch mit dem Kontext, der ist ja real, wir eigentlich wieder neue Formen brauchen und Menschen, glaube ich, auch danach sich sehnen, in diese Begegnungsräume zu kommen, wo sie aneinander wachsen oder sich verstehen, sich verhalten können. Und das ist jetzt vielleicht nicht die Auftragsproduktion, die mir ein Kunde sagt, irgendwie schafft das. Aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf eben auch mal mit reinnimmt in die Gleichung, dafür Räume zu schaffen, und das ist, also in jedem Unternehmen ist es ja so, gibt es ja diverseste Fragen, die, vorhin hattest du diese junge Nachwuchs-Event-Dame oder Mädchen, keine Ahnung, was man jetzt in dem korrekterweise sagen würde, die Fragen hat. Genauso wie der vielleicht langjährige CEO. Jeder hat Ängste und Sorgen und dafür Räume zu schaffen, die angemessen sind, aber letztlich denen eine Klarheit, eine Sicherheit, ein Fortkommen ermöglichen, vielleicht ist das viel mehr noch die Aufgabe, als es einfach nur das Produkt anzupreisen. Ne?
Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, Chris. Ich glaube, da sind wir beide Brüder im Geiste, dass wir unterwegs sind, auch mit der gesellschaftlichen Dimension, die Gesellschaft zusammenzubringen, in ein Gespräch, in ein Zuhören zu bringen. Und unser Können als Eventregisseur du, als Eventdesigner mehr ich und Moderator wirklich diese Räume zu öffnen. Und ich sage an dieser Stelle ganz herzlich Danke für deine Inspiration, die ich seit Jahren, ohne dass du mich kanntest, aufgenommen habe über den Podcast, aber jetzt auch für deine Zeit und für deine Erfahrung. Herzlichen Dank, Chris.
Das kann ich auch nur zurückgeben, weil auch ich von deinen Gesprächen sehr profitiere. Und es ist total schön, irgendwie zu sehen, auch welche weiteren Facetten oder Aspekte da beleuchtet werden, weil ne, wir sind ja nur begrenzt in dem, wie wir sind und denken. Deshalb ist es so schön, auch dir zu lauschen. Danke.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.